harmlos, direkt. Die Tagebücher der Johanna E.
24. November 2019. Liebes Tagebuch, ich sitze im Zug zurück nach Wien. Ich habe 4 so satte Tage hinter mir und fühle mich so ausgefüllt und reich. Besonders der heutige Tag ist etwas so Großes, so Berührendes. Es hat sich ein Kreis geschlossen, ein Kreis, der so groß und mächtig ist, dass ich ihn mir gar nicht vorstellen kann. Angefangen hat es in Köln. Ich war müde und es hat genieselt und deswegen versteckte ich mich vom Fernseher im angenehmen Hotel und machte mir ein Profil auf Planet Romeo. In Deutschland sind dort tolle Männer zu finden und sehr viele, die auf Transsexuelle stehen, während in Österreich das irgendwie gar nicht funktioniert. Aber in Österreich scheint nichts zu funktionieren. Während ich in den Fernseher starrte, konnte ich mich kaum vor Nachrichten retten. Schnell wurden es mehrere hundert. Ich wollte allerdings gar niemanden treffen, weil ich bei Online-Dates immer sehr schüchtern bin. Mir ist es auch zu mühsam, wenn ich weder sehe, wie seine Gestik und Mimik ist und wie er riecht und alles, was so wichtig ist, wenn man mit einem Menschen intim sein soll. Aber 2 haben mich sofort angesprochen. Einer, weil er fesch ist und sofort auf WhatsApp wechseln wollte und ein anderer, weil, ja, ich weiß nicht warum, das war so ein Gefühl, auch weil er vielleicht unkompliziert war. Und dann kam er, also ins Hotel. Er sah aus wie ein richtiger Daddy oder ein kanadischer Holzfäller. Ich hatte ja schon lange keinen älteren Mann mehr. Er war nur 5 Jahre älter, wirkte aber wie mindestens 15 Jahre älter. Wiederum schätzte er mich auf 28, was sie mir natürlich sehr schmeichelte. Und ich fühlte mich toll bei ihm. Ich konnte ihn sofort küssen und er war groß und behaart und mächtig und seine Eichel so groß, sodass ich sie kaum in den Mund brachte. Wir waren beide begeistert voneinander und brachten uns gegenseitig zu mehreren Orgasmen. Und ich fühlte mich wie eine Fee. So feminin in seinen Armen, beinahe feingliedrig und zart. Ich bin ja ansonsten nur die jungen Männer, die perfekten jungen Männer gewöhnt, die nicht immer so gut wissen, was eine Frau braucht, um sich geborgen zu fühlen, währenddessen ich sehr genau fühlte, dass mein Holzfällermann auch im echten Leben ein Daddy war. Am nächsten Tag schlief ich lange aus und spazierte durch Köln und genoss den Nachmittag, bevor ich mich am Heimweg beinahe in die Hose schiss. Wirklich, ich musste so dringen und konnte es kaum mehr zurückhalten und nirgends fand ich eine Gelegenheit, um es schnell rauszulassen. Es war wirklich eine Qual und es ging auch etwas in die Hose, was wirklich grauslich war. Einmal ging es mir so bei einem Aufenthalt in Paris. Plötzlich musste ich so dringend aufs Klo, als ich in der U-Bahn stand. Ich stieg bei der Station vor dem Eiffelturm aus und wie durch ein Wunder war niemand dort und ich zog meine Hose runter und schiss mit großem Druck auf die runde Wand der Pariser U-Bahn, zog schnell die Hose wieder rauf und verschwand so rasch als möglich. Gleich nachdem ich mir in Köln halb in die Hose schiss, hatte ich das nächste Date bei mir im Hotel. Ein 30-jähriger fescher Mann, der sehr, sehr süß war und extrem fesch. Und natürlich auch wieder mal ein Iraner. Ich hatte sofort eine Verbindung und auch der Sex war gut. Ich liebte seine großen Lippen und seinen tollen Körper. Aber natürlich war es ganz anders als mit dem Teddy am Tag zuvor. Dann ging ich auf die Premiere der Kelly Family Tour in der Lanxess Arena. Deswegen war ich ja eigentlich in Deutschland. Ich hatte einen tollen Platz und auch wenn ich mir dachte, dass sie vor dem Tourstart etwas mehr üben hätten sollen, war ich berührt und begeistert. Ich habe gleich danach geschaut, auf welche Konzerte dieser Tournee ich noch gehen möchte. Und danach wartete schon der nächste auf mich. Wieder ein Iraner, den ich allerdings schon seit 3 Jahren kenne. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und dann vor fast 3 Jahren im Iran getroffen. Damals war er sehr höflich zu mir, aber gab mir zum Abschied nur die Hand. Obwohl wir bei mir im Hotel im Zimmer waren. Ich hatte es so interpretiert, als ob ich ihm einfach nicht gefallen hätte. Dann ist er nach Deutschland geflüchtet und wir trafen uns diesen Sommer in Düsseldorf. Da war ich anfangs beleidigt, weil das Erste, was er zu mir sagte, war, dass ich zugenommen habe. Aber wie sich im Nachhinein herausstellte, gefällt ihm das besser als die dünnere Version von mir. Vielleicht hat er sich aber auch nur gut herausgeredet. Er schlief damals bei mir im Hotel und indem er viel Bier trank, traut er sich mehr und wir hatten tollen Sex. Dieses Mal betrank er sich schon auf der Straße und wir lachten und aßen Currywurst, beziehungsweise ich nur die Pommes. Und im Hotel hatten wir wirklich guten Sex. Viel näher und intimer als wie beim ersten Mal. Irgendwie verschwommen sogar die Grenzen unserer Körper und ich war mir nicht mehr sicher, ob er nicht gewollt hätte, dass ich auch in ihn eindringe. Doch als ich ihm beim Blasen einen Finger auf sein Arschloch drückte, wich er erschrocken zurück. Dennoch blieben seine Beine weit geöffnet und ich rieb meinen Schwanz auf seinem und tat, als ob ich ihn ficken würde, während wir küssten. Er gab sogar unsere Schwänze zueinander und wichste sie zusammen mit seiner Hand. Was Schwuleres gibt es kaum, aber er tat es mehrmals. Auch wie er mich fickte, lag ich mit meinen Beinen weit gespreizt vor ihm und unsere Blicke waren nur bei unseren Schwänzen und meinem Loch. Aber er wirkt doch so proper, so sauber und wohltrainiert und so stylisch angezogen. Schon ein bisschen schwul, beziehungsweise genderfluid oder wie das nun heißt. Ich genoss jedenfalls die Offenheit durch den Alkohol und genoss auch das Kuscheln mit ihm. Gestern brachte er mich dann zum Zug und ich fuhr nach Heidelberg, wo ich Wolfi, einen meiner besten Freunde, traf. Wir schlenderten durch die Stadt, hinauf zur Ruine, über den Fluss, hinauf zum Philosophenweg und genossen unsere reflektierten Gespräche und Erzählungen und Erkenntnisse. Es tat richtig gut. Ich liebe es, immer in Deutschland zu sein. Ich fühle mich immer gut dort. Auch wenn die Hotels schrecklich und alles andere als gemütlich sind. Und auch wenn nichts mit den Zügen funktioniert und ich nicht weiß, warum die Deutschen als Perfektionisten gelten. Aber ich fühle mich gut. Aber dann kam der heutige Tag, welcher insgeheim der Hauptgrund war, warum ich dort sein musste. Das stellte sich schnell heraus, als ob alles geführt gewesen wäre. Alles drehte sich eigentlich um das Grab meines Großvaters, der Vater meines Vaters. Zu Beginn wusste ich nur, dass mein Großvater in Heidelberg begraben war und als mir Wolfi vorschlug, uns eben in Heidelberg zu treffen, wusste ich, dass dies meine Chance sein würde, das zu tun, wozu mein Vater Zeit seines Lebens nie die Kraft dazu fand, die letzte Ruhestätte seines Vaters aufzusuchen. Ich spürte tief in mir, wie wichtig es wäre, dass er dies durch meine Augen erleben kann. Mit Hilfe meiner Cousine fand ich heraus, dass das Grab sich am Soldatenfriedhof des psychiatrischen Zentrums in Wiesloch befindet. Als ich dort anrief, konnten sie sich sogar noch an meine Tante erinnern, die vor circa 15 oder mehr Jahren dort war. Sie gaben mir eine genaue Beschreibung, so dass ich mich auf dem großen Gelände zurechtfinden würde. Und Wolfi half mir herauszufinden, wie wir öffentlich dorthin kommen würden, an einem Sonntagvormittag. Und er begleitete mich, war ein wahrer Freund und teilte mit mir diesen großen Moment. Wir waren tatsächlich wie geführt, denn ab dem Verlassen des Busses bis zu dem Moment, als wir wieder einstiegen, erklangen von überall her beinahe ohne Unterbrechung das Geläute der Kirchenglocken. Anfangs dachte ich noch, dass es schön sei, aber eben weil sicher die Sonntagsmesse sei. Aber das Geläute hörte nicht auf, wurde immer stärker. Beinahe so eindringlich wie dieses Jahr zu Weihnachten, als die Glocken des Linzer Doms die Heilige Nacht einläuteten und wir bei meinem halbtoten Vater weinend die Heilige Nacht feierten. Es war so intensiv. Ich hielt meine Augen auf dem Weg offen, verband mich mit meinem Vater und sagte ihm, dass er es jetzt durch meine Augen erleben und erfühlen kann. Dann sah Wolfi einen seltenen Vogel mit einem blauen Streifen. Er war wunderschön. Und Wolfi fand auch als erstes den Gedenkstein. Schon als ich von dem Mitarbeiter der Psychiatrie ein Foto davon bekam, musste ich weinen. Mein Opa war ein Jahr nach Kriegsende hier gestorben. Und wie ich war er Wassermann. Und so wie auch mein anderer Großvater war er mein Namensgeber und beide unterstützten mich auf meinem Weg, als Frau ohne Operation anerkannt zu werden. Ohne der Hilfe und der Verbindung zu den beiden hätte ich dies nicht geschafft. Und da saß ich vor dem Gedenkstein. So viele gab es davon und die Kirchenglocken ertönten von überall. Es war magisch. Ich fühlte nicht nur meinen Vater, sondern auch meinen Opa. In meinem Herzen machte sich die gleiche Freude breit wie zu Beginn des Jahres, nachdem der Körper meines Vaters gestorben war. So als ob ich von ihnen gefeiert werden würde. So als ob sie mir mit allen Mitteln zu verstehen geben wollten, dass sie mir dankbar sind und mich und mein Leben feiern und bei mir sind, mit jedem Atemzug. Mir wurde auch ganz warm. Obwohl es so kalt war. Es war Magie. Und dann spazierten mein Freund und ich durch das Gelände, trafen auf verrückt gewordene Menschen, hörten die Schreie der Kranken und ich stellte mir vor, dass in einem dieser alten Gebäude mein Großvater seine letzten Tage im Lazarett verbrachte. Er sah wohl auch dieselben Bäume und die schöne Natur. Und vielleicht besuchte er dieselbe Kirche und bestaunte die riesige, sicher uralte Zypresse. Als mein Freund und ich am Nachmittag dann wartend im Zug saßen und wir eine Stunde am Bahnhof standen, weil sich auf der Strecke ein Personenunfall ereignet hatte, dachten wir nach, ob es wirklich sein kann, dass mein Opa nach dem Krieg in einem Lazarett verhungerte. Und als ich vorhin mit meiner Mutter chattete, bekam ich alle Antworten. Sie schickte mir sogar den Brief, den meine Oma von der Stationsschwester bekam, in dem sie ihr mitteilte, dass ihr Mann gestorben sei. Ich musste die ganze Zeit weinen. So sehr berührt mich diese Geschichte. Mein Großvater war in Murmansk in Russland stationiert und war nach dem Krieg am Heimweg über den Elsass bei der französischen Grenze. Natürlich wurden die deutschen Soldaten von den Feldern der Bauern mit allen Mitteln vertrieben. Selbst die Stumpfe des Krauts, oder wie man das sagt, durften sie nicht haben. Und so kam er mehr verhungert als lebendig Ende Jänner 1946 ins Lazarett bei Wiesloch und verstarb dort am 8. März an den Folgen der Mangelernährung. Meine Oma verlor kurz daraufhin auch ihren Vater, der wurde von einem Baum erschlagen. Der war Holzfäller. Sie wollte sich selbst und den beiden Kindern daraufhin das Leben nehmen und wollte sich in einem Teich ertränken. Doch als mein Vater fragte, wohin sie gehen, kehrte sie um und nahm es mit dem Leben als Magd in einer von Russen besetzten Gegend auf. Für mich ist es alles kaum vorstellbar und dennoch berührt es mich so sehr, so dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann als auf diese Geschichte. Und auf diesen Kreis, der sich heute geschlossen hat. Und gerade vorhin hat mir eine Freundin geschrieben, dass heute der Totentag in Deutschland war, so wie alle Heiligen in Österreich, also der Tag, an dem man den Toten gedenkt, deswegen auch die Glocken von überall her. Und genau an diesem Tag musste ich das Grab meines Großvaters aufsuchen. Das kann kein Zufall sein. Genau so musste es passieren. Ich wurde förmlich dorthin getragen und fühlte dieselbe Freude wie nach dem Sterben meines Vaters, nach dem Sterben seines Körpers. Dies geschah direkt zum Feuerwerk, zum Jahreswechsel dieses Jahres. Und er machte mir damit ein riesiges Geschenk. Nachdem er am diesen 31. Dezember 8 Stunden lang schrie und schrie und einen Todeskampf erlebte. Dann wurde er 2 Stunden vor Mitternacht vor dem Jahreswechsel ruhig. Ich war allein mit ihm und die Schwester versuchte den Schleim von der Lungenentzündung, der ihn so quälte, nochmals abzusaugen und war dieses Mal erfolgreich. Der geschundene Körper meines Vaters atmete schwer. Und wahrscheinlich sah er genauso abgemagert aus wie sein eigener Vater vor den letzten Atemzügen. Zusammen mit ihm hörte ich Meditationsmusik, welche vor allem mich, aber scheinbar auch ihn beruhigte. Ich ging in ein Vertrauen über, dass alles so geschehen werde, wie es sein muss, und öffnete mein Herz. Und dann aktivierte ich meine Zirbeldrüse und dann das Kronenchakra und hoffte, dass so auch mein Vater verstand, dass er sich ausweiten konnte, dass er mehr war als sein Körper und meinem Beispiel folgte. Zusammen mit mir. Ich weitete mich mehr und mehr aus, sodass mein Bewusstsein nicht nur im Körper war, sondern im ganzen Raum. Und es entspannte mich, sodass es nach dem Todeskampf des Tages richtig gemütlich wurde. Auch mein Vater schien es gemütlich zu haben. Ich bettete ihn nochmals um, drehte das Licht ab, öffnete die Vorhänge und sagte ihm, dass in einer halben Stunde das neue Jahr beginnt und bald das Feuerwerk beginnen würde. Ich wischte ihm den eiskalten Schweiß von seiner Stirn und der Brust und deckte seine eiskalten Arme zu und streichelte ihm über die Wange. Mehrmals hörte ich noch ein leises, angenehmes von ihm. Und jedes Mal sagte ich ganz ruhig, dass ich da bin und alles gut ist. Dann begann das Feuerwerk und es war 2 Minuten vor Mitternacht, als ich merkte, dass sein Atem nicht mehr regelmäßig kam. Und es erwischte mich mit einer Wucht, die Erkenntnis, dass dies nun der Tod war. Ich konnte es nicht glauben, so schnell, genau jetzt zum Feuerwerk. Das gibt es nicht einmal in einem Film, aber es war so. Ich spürte mit einer Wucht die Heiligkeit dieses Moments. Ich beschloss, dass es falsch wäre, jetzt mich auf das Körperliche zu konzentrieren, ob er noch atmet oder nicht, und blieb ausgeweitet und in der Freude. Die Freude des Jahreswechsels, was meinem Vater immer so viel bedeutete. Und ich weitete mich in dieser Feierlichkeit weiter aus, so wie er es auch gerade tat. Manchmal kam noch ein Atemzug und dann sekundenlang keiner mehr, bevor doch wieder ein schwerer, tiefer Atemzug kam. Und irgendwann kam nichts mehr. Und das Feuerwerk erlosch. Und es wurde still. Nur das Blubbern des Sauerstoffs war zu hören. Und erst als ich das Licht aufdrehte, als eine halbe Stunde später meine Mutter kam, musste ich fast lachen, weil ich davor noch immer nicht vollständig sicher war, ob sein Körper nicht doch noch lebte. Aber nein, es war offensichtlich. Der tote Körper hatte absolut nichts mehr mit meinem Vater zu tun. Deswegen fand ich es beinahe lächerlich, als wir beim Begräbnis um diesen Leichnam trauerten, während mein Vater überall anders war, aber sicher nicht mehr in seinem Körper. In der Nacht gingen meine Mutter und ich noch spazieren und ich konnte wie auch in den folgenden Tagen schlecht einschlafen, weil das Einschlafen dem Sterben sehr ähnelt. Und dennoch konnte ich genau meinen Vater spüren. Ich ging jeden Tag lange in der Winterlandschaft spazieren, spürte ihn in jedem Windstoß. In jedem Baum erkannte ich ihn. Einfach in allem spürte ich die Freude. Und dass er mir zu verstehen gab, wie gut es ihm jetzt ging. Und ich schwebte mit ihm und fiel erst, als mir Sadi 2 Tage nach dem Begräbnis, als ich dachte, mich jetzt endlich fallen lassen zu können, als er mir sagte, dass er ausziehen wird. Da fiel ich wirklich. Und zwar nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, sondern tiefer und tiefer. Und dann fing die Scheiße wirklich an. Stück für Stück verlor ich Sadi. Und Stück für Stück entdeckte ich das Ausmaß der Scheidung meiner Schwester, die eine so große Reichweite hatte, dass es mir im Endeffekt meine Heimat nahm. Stück für Stück erfuhr ich, dass meine Eltern meine Schwester nach der Scheidung enterbt haben, mir nichts davon sagten, meine Schwester aus dem Haus gehen musste, dass sie diejenige war, die gesündigt hatte und fremdging. Mein Vater wurde krank, weil er wahrscheinlich so sauer auf sich selbst war, dass er seine geliebte Tochter aus dem Haus gehen ließ. Er starb dann schnell, und meine Mutter sorgte für sich selbst, indem sie auf mich und meine Schwester förmlich schiss und das Haus, wofür meine Eltern ein Leben lang arbeiteten, billigst dem Ex-Schwiegersohn überließ, der erstens genug Geld hat und zweitens alle menschlichen Ansichten meiner Mutter widerspricht. Doch sie wollte keinen Türken im Haus, und der neue Mann meiner Schwester ist ein Türke. Die Moral und Fremdenfeindlichkeit nahm Überhand, und im August explodierte ich, bevor ich zusammenbrach. Als ich dachte, ich müsse diesen Dingen erhaben sein. Seitdem ist diese Familie keine Familie mehr für mich. Langsam gibt es wieder eine Annäherung, aber was eine Familie wirklich ist und dass sie es nicht sind, habe ich nun verstanden. Ich habe meine Familie in meinen Freunden gefunden, in meinen Katzen und heute in meinem Vater und Großvater. Das ist die Familie, die wirklich für mich da ist.